Sie hören die Nachrichtensendung Cut News auf Nova Radio. Die Schlagzeilen.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen in der Nachrichtensendung Cut News auf novaradio.ch. Wie Sie gewohnt sind, informieren wir Sie Ende der Arbeitswoche über den katholischen Glauben, sei es aus Vatikan, der Welt, aus Europa oder der Schweiz. Natürlich verbinden wir auch Politik und Kultur in Verbindung mit unserem katholischen Glauben und informieren wir Sie auch über dieses Thema. Natürlich sind wir auch auf Spenden angewiesen, so dass dieser Sender weiter Bestand halten kann, sei es mit dieser Nachrichtensendung oder auch die verschiedenen Nachrichten. Wie Sie spenden können, sei es monatlich oder jährlich, finden Sie auf unserer Webseite www.novaradio.ch. Aus Studio begrüßt Sie der Chefredaktor Davor Novakovic. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen in der wöchentlichen Nachrichtensendung Cut News. Vorab schon eine Information, dass wir nächsten Freitag ein Interview haben werden, da zum Thema Weltverfolgungsindex von den Christen, aber eben mehr dazu in einer Woche. Heute habe ich wieder 4 Nachrichten für Sie vorbereitet und die erste kommt von den Kollegen von Vatican News. Heiliges Jahr 2025 unter dem Motto Pilger der Hoffnung. Das nächste ordentliche heilige Jahr wird in 3 Jahren beginnen. Jetzt wurde das Thema dazu bekannt gegeben. Der Papst hatte das offizielle Motto bereits am vergangenen 3. Januar bei einer Audienz mit dem Präsidenten des Päpstlichen Rates für die Neuevangelisierung gebilligt. Kurien-Erzbischof Rino Fisichella sagte diesbezüglich in einem Interview mit dem TV-Sender Telepace, dass es dem Papst ein großes Anliegen sei, das heilige Jahr 2025 bestmöglich vorzubereiten. Man habe ein Motto gewählt, so Fisichella, das sich in 2 Worten zusammenfassen lässt. Pilger und Hoffnung. Eine effiziente Organisation, wie bei jedem Motto, besteht die Bedeutung des Themas für das heilige Jahr darin. Mit dem Begriff, die gewählt werden, den roten Faden für die Vorbereitung zu geben. Man habe deshalb Begriffe gewählt, die zentrale Thema des Pontifex von Franziskus verdeutlichen würden, führte Fisichella weiter aus. Für die Vorbereitung sei in den nächsten beiden Jahren viele Arbeit zu erledigen, sagte der Leiter des Dikasteriums, das für die Organisation des Heiligen Jahres zuständig ist. Er betonte, dass es darauf ankomme, eine solide Vorbereitung Wirkung zu erzielen und einen effizienten Organisationsapparat zu schaffen. Ich zitiere, um diesen vollständig zu aktivieren, warte ich auf weitere Hinweise des Papstes. Zitat Ende, sagte Erzbischof Fisichella. Obwohl die Arbeit bereits begonnen hätte, warte man noch auf die Prioritäten. Eine davon betreffe die Aufnahme von Pilgern und Gläubigen. Viele würden während des Heiligen Jahres in Rom erwartet, in der Hoffnung, dass in den nächsten 2 Jahren die gesundheitliche Notlage die Aktivitäten nicht mehr derart beeinträchtigen werde wie heute. Fisichella bestätigte, dass, ich zitiere, die Kontakte mit der Stadtverwaltung Roms, der Region Latium und der italienischen Regierung fortgesetzt werden, damit alles in völliger Sicherheit und im Einklang mit der Aufnahmekapazität, die die Stadt immer garantiert hat, stattfinden kann. Zitat Ende. Krippenausstellung als Werk der Evangelisierung. Der Präsident des Päpstlichen Rates für die Neuevangelisierung äußerte sich auch sehr zufrieden über die Ergebnisse der Ausstellung Hundekrippen im Vatikan, die bis zum 9. Januar unter der Benini-Kolonnade auf dem Petersplatz zu sehen war. Nach den Worten des italienischen Kurienerzbischofs war es, ich zitiere, ein großes Werk der Evangelisierung, Zitat Ende, was auch durch die Zahl der Besucher bestätigt wurde. Ich zitiere, wir haben diesmal insgesamt 190.416 Besucher zählen können. Das ist eine sehr hohe Beteiligung, die die Aufmerksamkeit der Menschen für dieses wunderbare Zeichen, wie der Papst in seinem apostolischen Schreiben 2019 die Weihnachtskrippe nannte, bestätigt. Zitat Ende. Viele Kinder, Jugendliche und Familien, so Fisichella weiter, seien auf den Petersplatz gekommen, um die ausgestellten Werke zu bewundern und hätten damit bestätigt, dass die vom heiligen Franziskus von Assisi 1223 in Greccio eingeweihte Krippe noch immer ein lebendiger Brauch sei. Ich zitiere, der unsere Zukunft, unsere Identität und unsere Kultur repräsentiert. Zitat Ende. Die Krippe, so der Kurienerzbischof abschließend, ich zitiere, steht für ein Reichtum an Traditionen, den wir nicht aufgeben dürfen. Zitat Ende. Die Kollegen von cut.net und LifeSite News titeln Demonstrationen gegen Kardinal Kupic nach Einschränkungen für traditionelle Messe. Der Erzbischof von Chicago hat die Möglichkeit zur Feier der alten Messe stark eingeschränkt. Jetzt regt sich Widerstand im Erzbistum. Eine Gruppe Demonstranten hat sich am 8. Januar vor der Kathedrale von Chicago versammelt, um gegen die Einschränkungen der traditionellen lateinischen Messe durch Kardinal Blaise Kupic, den Erzbischof von Chicago, zu protestieren. Sie hielten ein Plakat, welches sich Papst Franziskus und Erzbischof Kupic mit folgender Bitte wendet, ich zitiere, beendet den Krieg gegen unsere zeitlosen Glauben, Zitat Ende. Die Demonstration war Teil einer Kampagne der Coalition for Cancelled Priests, auf Deutsch Koalition gekündigter Priester, des Lepanto-Institut und des Regina-Magazin. Die Kampagne trägt den Titel Save the Latin Mass, rettet die lateinische Messe. Die Gruppe demonstrierte auch bei Kupic Auftritt beim Marsch für das Leben in Chicago, der am selben Tag stattfand. Eine Interpretation, in welcher Kardinal Kupic zum Rücktritt auffordert wird, hat mittlerweile mehr als 52.000 Unterstützer gefunden. Im Dezember hat Kupic neue Regeln festgelegt, mit welchen die Möglichkeit der Feier der alten Messe stark eingeschränkt wurden. Sie sind die strengsten derzeit in den USA gültigen Bestimmungen hinsichtlich der traditionellen Messe. Beispielsweise wurde Messen im alten Ritus zu Weihnachten, am Ostern und andere hohen Feiertage untersagt, unter anderem auch der Gründonnerstag. Mit den Einschränkungen soll die Einheit des Erzbistums Chicago gestärkt werden und alle Katholiken des Erzbistums die Möglichkeit gegeben, sich zum Zweiten Vatikanischen Konzil und seine liturgischen Bücher zu bekennen, erläuterte Kardinal Kopitsch. Nur leider wird es nicht klappen, denn man sieht, und ich wiederhole noch einmal, was ich letztes Freitag gesagt habe, in der alten Ritus gab es sehr gute Priester, gab es sehr gute Diakone, die später Priester geworden sind, aber vor allem heilige Familie. Unsere Partnernachrichtenagentur CNA Deutsch hat uns diese Nachricht zur Verfügung gestellt und es geht darum, wer nach Vatikan einreisen will, braucht einen Super Green Pass und FFP2-Masken. Verschärfung der Maßnahmen im Gouvernatorat des Vatikans. Neue Regeln, die bis zum 28. Februar 2022 in Kraft sein sollen. Aufgrund der steigenden Zahl der Ansteckungen mit Covid-19 hat das Gouvernatorat des Staates der Vatikanstadt die Verwendung von FFP2-Masken an allen geschlossenen Orten bis einschließlich kommenden 28. Februar angeordnet. Im Freien bleibt die Verpflichtung zu tragen eines persönlichen Mundschutzes bestehen. Wie die ACI Stampa, die italienische Schwesternachrichtenagentur von CNA Deutsch, berichtet. Darüber hinaus werden alle Dienstreisen ausgesetzt, mit Ausnahme der von der Leitung des Gouvernatorats ausdrücklich genehmigten, nicht aufschiebbar von institutionellen Reisen. Das Personal des Gouvernatorats, das direkten Kontakt mit einer positiv getesteten Person hatte, kann, wenn es nicht geimpft ist, bis 31. Januar diesen Jahres nach 10 Tagen Isolation und negativen Schnelltest wieder zum Arbeitsplatz zurückkehren. Wenn es zweimal geimpft ist und die letzte Impfung nicht länger als 120 Tage her ist, kann es nach 5 Tagen Isolation und ebenfalls negativen Schnelltest wieder zur Arbeit kommen. Im Fall des dass die letzte Impfung vor weniger als 120 Tagen erfolgte oder der Angestellte eine Boosterimpfung erhalten hat, kann er weiterhin zum Arbeitsplatz mit der Auflage, überall eine FFP2-Maske zu tragen. Der Super Green Pass, der unserem 2G entspricht und in Italien Green Pass Raffazzato, verstärkte Green Pass heißt, ist seit vergangenen 20. Dezember für alle Angestellten verpflichtet, die aufgrund irgendeiner Art und Weise im Gesundheitswesen, im Sicherheits- oder Rettungsdienst oder im Verteidigungsdienst tätig sind oder die ihre Arbeit im direkten Kontakt mit Publikum, Besuchern oder Nutzer von Dienstleistungen ausüben. Seit dem 10. Januar wurde er ausgedehnt auf alle Besucher der Vatikanischen Museen, der Vatikanischen Gärten, der Vatikanischen Villen und des Apostolischen Palastes von Castello Gandolfo, sowie auf die Teilnehmer an Kongressen, Seminaren und ähnlichen Veranstaltungen, wobei die mögliche Teilnehmerzahl generell auf 35% reduziert wurde. Auch alle Personen, die im Dienst der Innengastronomie in Anspruch nehmen, brauchen einen sogenannten Super Green Pass. Ebenso all jene, die die Messe besuchen oder Speisen im Inneren der Gebäude zu sich nehmen. Ausnahmen gibt es nur, wenn eine ärztliche Bescheinigung darüber vorliegt, dass die entsprechende Person nicht geimpft werden kann. Ab dem 31. Januar werden die Regelungen nun auch auf das restliche Personal ausgedehnt werden, einschließlich der externen Mitarbeiter, des Personals externer Firmen, der Praktikanten etc., die im Gouvernatorat Tätigkeiten ausüben. Für alle oben genannte Kategorien tritt am 31. Januar 2022 die Pflicht in Kraft, sich boosten zu lassen oder in jedem Fall 120 Tage nach Erhalt der zweiten Dosis. Ohne Super Green Pass darf das Personal des Gouvernatorats den Arbeitsplatz nicht aufsuchen und gilt als ungerechtfertigt abwesend. Mit daraus folgender Einstellung der täglichen Lohnzahlung für die gesamte Zeit der Abwesenheit. Falls die ungerechtfertigte Abwesenheit anhält, werden disziplinarische Maßnahmen gemäß den geltenden Vorschriften ergriffen werden. Die letzte Nachricht kommt von den Kollegen von die Tagespost und sie titeln so: Bisher keine Beweise gegen Papst Benedikt XVI. Wir haben letzte Woche darüber berichtet, dass nun Vorwürfe gegen ihn kommen oder kamen. Die Veröffentlichung des Gutachtens der Münchner Anwaltskanzlei Stefan Spilker-Wastl zum Umgang mit Missbrauchsvergehen in der Erzdiözese München und Freising steht unmittelbar bevor. Der untersuchte Zeitraum umfasst die Jahre 1949 bis 2019. Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen vor allem die Erzbischöfe an der Spitze der Diözese, allesamt Kardinäle. Es geht also um die fraglichen Amtszeiten im Untersuchungszeitraum von Michael von Fallhauber. Er war tätig von 1949 bis 1952, Josef Wendel 1952 bis 1960, Julius Döpfner von 1961 bis 1976, Josef Ratzinger von 1977 bis 1981, Friedrich Wetter 1992 bis 2007 und Reinhard Marx 2007 bis 2019. Auftraggeber der Studie ist das Erzbistum München und Freising, zudem die Kanzlei Westphal Spilker-Wastl, abgekürzt WSW, schon lange geschäftliche Beziehungen unterhält. Auch die Erzbistümer Köln hatte diese Juristengruppe zunächst den Zuschlag für den Gutachten zur Missbrauchsaufarbeitung erhalten, das die Erzdiözese dann aber wegen äußerungsrechtlicher Bedenken nicht veröffentlichen wollte. Es kam zu den Satzen bekannten Kölner Wirren. Grünes Licht in München aber haben die Anwälte von WSW nach wie vor grünes Licht zwischen dem 17. und 21. Januar soll deren Gutachten öffentlich werden. Die Juristen wollen gegebenenfalls und soweit rechtlich möglich diejenigen Verantwortlichen des Erzbistums bei Namen nennen, die möglicherweise fehlerhaft oder unangemessen im Zusammenhang mit der Behandlung von Fällen sexuellen Missbrauchs gehandelt haben. Zitat Ende. Einer ist jedoch schon jetzt als Schuldiger genannt worden. Am 4. November prescht die Zeit mit einer groß angelegten Recherche vor und konzentrierte sich ausschließlich auf den Erzbischof, der am kürzesten an der Spitze des Erzbistums stand, Josef Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI. Und heutige Papa Emeritus. Er ging wieder einmal um den Fall des Priesters Peter H., einen Missbrauchstäter, der im Jahr 1980 vom Bistum Essen zur weiteren psychotherapeutischen Behandlung in die Erzdiözese München kam und dort wieder in der Seelsorge eingesetzt wurde. Vorwürfe der Vertuschung. Der Fall kochte 30 Jahre später in den internationalen Medien hoch. Als für die katholische Kirche und für den Vatikan im Besonderen das Annus Horribilis, das schreckliche Missbrauchsjahr 2010, angebrochen war. In den Benedikt XVI. Im März seinen Brief zum Kindsmissbrauch stellvertretend für viele Adressaten an die Katholiken Irlands schrieb. Damals schon fragte die Medien unter anderem die New York Times, ob der damalige Erzbischof Kardinal Ratzinger gewusst habe, wenn man da mit Peter H. wieder in die Seelsorge lasse. Die Verantwortung für diese Entscheidung nahm 2010 der langjährige Generalvikar jener Zeit, Gerhard Gruber, auf sich. Dabei blieb es erstmal, bis jetzt. Vor über einer Woche machte die Wochenzeitung die Zeit mit der These auf sich aufmerksam, dass im Rahmen eines Verwaltungsstrafverfahrens der Kirche gegen jene Geistlichen Peter H. das kirchliche Gericht der Erzdiözese München und Freising am 9. Mai 2016 ein außergerichtliches Dekret ausgefertigt habe, aus dem hervorging, dass die Vorgesetzten des H., das heißt die Bischöfe und Generalvikare von Essen und München, ihre Verantwortung gegenüber der Hirtensorge anvertrauten Kinder und Jugendliche nicht gerecht wurden. Zitat Ende seien. Auch der Name Ratzinger fällt. Dieser und sein Ordinationsrat waren im Kenntnis der Sachlage zur Aufnahme des Priesters H. bereit. Ich zitiere, in Kenntnis der Sachlage, das heißt auch Ratzinger, habe damals von der Essener Missbrauchsvorgeschichte des H. gewusst. Diese Meldung ging jetzt durch die Medien des deutschsprachigen Raumes. Tenor, der spätere Papst hat als Erzbischof ein Vergehen an Schutzbefohlen vertuscht oder geholfen, es zu vertuschen. So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir werden natürlich da dranbleiben und spätestens, wenn es dann rauskommt, und wieder darüber berichten. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Abend und ein gesegnetes Wochenende und wir hören uns in diesen Tagen wieder oder, wenn Sie wollen, spätestens wieder in einer Woche in der Nachrichtensendung. Aus dem Studio verabschiedet sich Davor Novakovic und ich wünsche Ihnen Gottes Segen.